Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Sie kennen das überfordernde Gefühl im Restaurant, 60 Gerichte auf der Karte zur Auswahl oder bei so einem Wetter morgens vorm Schrank, lange Hose, kurze Hose. Das anstrengende Problem, eine Wahl zu haben. Der Verwaltungsrat bei der NDR-Intendantenwahl ist dem einfach aus dem Weg gegangen, indem er nur einen einzigen Kandidaten vorgeschlagen hat, was für Kritik sorgt. Berichten wir gleich drüber. Aber heute beginnen wir mit dem medienpolitischen Nachwehen vom letzten Talkshow-Montag. Haben Sie sicher mitbekommen, der AfD-Politiker Uwe Jung wurde in die Sendung Hart aber fair eingeladen. Viele fanden das nicht richtig. Jetzt hat auch Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt, dass sie es nicht gelungen fand, wie mit, ich zitiere, Sprache der Boden für Extremisten bereitet werden kann. Jetzt kann man sagen, wenn Politikern was nicht gefällt, dann haben Journalistinnen und Journalisten tendenziell eher was richtig gemacht. Aber gleichzeitig schwelt nun die Frage, ob das Format Talkshow eigentlich der richtige Austragungsort für kontroverse politische Debatten ist. Im aktuellen Fall zweifellos unter Federführung der AfD. Ich habe darüber vor der Sendung mit dem Medienwissenschaftler Lutz Hachmeister gesprochen. Herr Hachmeister, die Frage ist offensichtlich nicht, ob die AfD im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auftauchen darf. Diese Partei ist gewählt worden. Sie bildet im Bundestag die größte Opposition. Klar, dass sie dann auch in der Berichterstattung auftauchen muss. Dennoch, was kritisieren Sie an der Sendung im Hinblick darauf, wie der AfD-Politiker Uwe Jung sich dort präsentieren durfte und konnte?
Ich kritisiere daran eigentlich nicht besonders viel. Da kann man immer darüber diskutieren, ob der Moderator härter nachfragt oder am Schluss sagt, ich hoffe, Sie haben sich hier nicht beim Tribunal gefühlt. Das ist eigentlich, glaube ich, nicht der Punkt. Ich glaube, es geht um die Vielzahl dieser Formate. Es geht um die Politik-Simulation in dieser Form von Talkshow, dass man im Grunde simuliert, die Zuschauer würden dadurch mehr über den Politikbetrieb erfahren. Also meine Kritik würde sich eher an die Quantität dieser Formate richten.
Frank Plasberg hat uns für heute abgesagt. Klar gibt es die Frage, das haben Sie auch angesprochen, was er moderativ hätte anders machen können. Aber Sie haben es angesprochen. Schauen wir mal auf das Format Talkshow. Wie geeignet halten Sie dieses Format für politische Debatten?
Also lassen Sie mich zunächst sagen, es geht ja nicht um eine Kulturkritik an Fernseh-Talkshows generell. Das ist ein unterhaltsames Format, das gibt es seit Jahrzehnten. Mir haben diese Talkshows in den 70er und 80er Jahren besser gefallen, als sich Leute biografisch präsentieren konnten und es zu spannenden Lebensbegegnungen kam. Diese Namen wie Romy Schneider und Klaus Kinski sind ja älteren Zuschauern zumindest noch in Erinnerung mit legendären Auftritten. Ich glaube, dass es sehr ungeeignet ist, komplexe politische Prozesse abzubilden. Wir wissen ja, also jemand, der sich etwas mehr mit Politik beschäftigt, dass die eigentlichen Machtträger in der Politik nicht vor die Kamera gehen. Also einflussreiche Staatssekretäre, einflussreiche Ministerialbeamte, da wo Gesetze geschaffen werden. Das sind Leute, die in der Regel kein Medienpersonal sind. Die Leute, die wir da sehen, sind billiges Medienpersonal, die natürlich die Chance benutzen, um eine stärkere Öffentlichkeit zu erreichen. Diese gewählten Politiker bekommen kein Honorar. Das ergibt dann geringe Produktionskosten im Vergleich zu aufwendigen Recherchen. Also das spielt alles eine Rolle dafür, dass es so viele von diesen Formaten gibt. Und ich habe inzwischen aber auch aufgegeben, an die Programmverantwortlichen zu appellieren. Man könnte ja sagen, eine dieser, wie ich sagen würde, pseudopolitischen Talkshows pro Senderkette und pro Woche reicht auch aus. Aber man hat ja das Gefühl, es findet jeden Abend ein bestimmtes Ritual der Politiksimulation statt und das ist natürlich extrem ermüdend.
Das ist eine generelle Kritik, die Sie an Talkshows richten, aber es gibt auch die Kritik, dass in Bezug auf politische Debatten sich Talkshows überhaupt nicht eignen, wo eher Schwarz-Weiß-Parolen und Schlagworte mehr Wirkung haben als differenzierte Argumente. Das ist meistens mit Sicherheit auch ein Zeitproblem. Die AfD könnte davon profitieren, weil es ja gerade in deren Argumentation häufig um Schlagworte geht, ist der Vorwurf. Wie sehen Sie das?
Das ist sicher richtig. Also es werden ja Rollen verteilt von den Redaktionen, wie im Puppenspiel. Es gibt den Bösewicht, es gibt den Experten von Dienst, die Frauenquote muss erfüllt werden. Also dadurch bestimmt sich im Wesentlichen die Zusammensetzung dieser Talkrunden. Und natürlich hat jemand, der immer als der Bösewicht auftritt und als solcher auch definiert wird und dann im Grunde eine Mehrheit der anderen Talkgäste gegen sich hat, im Grunde einen Vorteil, weil er sich in die Opferrolle begibt. Und das ist der AfD in den letzten Monaten und Jahren sehr zugute gekommen. Diese Talkshows des öffentlich-rechtlichen Fernsehens waren unfreiwillig ein großer Werbeträger für diese rechtspopulistische Partei. Deswegen gehen sie da auch gerne hin. Das ist ja ein bisschen paradox. Die AfD möchte ja am liebsten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn nicht ganz abschaffen, aber zumindest doch sehr beschränken in seinen finanziellen und publizistischen Möglichkeiten. Sie nutzen aber jede Möglichkeit dieses Systems aus, um sich zu präsentieren. Und darüber muss natürlich ein intelligentes Programmmanagement, die Intendanten, Programmdirektoren, darüber müssen sie sich auch einmal Gedanken machen, welche Rolle sie da spielen, faktisch.
Das heißt, es hat sich da offenbar auch politisch und was die Politik im Fernsehen betrifft, was verändert. Die Talkshow war mal Austragungsort für Debatten, aber ist es nicht mehr, weil die AfD eine besondere Partei ist?
Ich weiß nicht, ob es so viel mit der AfD zu tun hat. Man müsste da wahrscheinlich zurückgehen noch zu den Zeiten von Sabine Christiansen zum Beispiel, wo so eine Art Unternehmensberaterfernsehen, so eine neoliberale Talkshow-Richtung aufgekommen ist. Aber auf jeden Fall nützt es einer Partei, die mit schrillen Formeln und Parolen im Prinzip bei ihrer Anhängerschaft sehr gut ankommt. Also bis heute ja eine reine Protestpartei. Sie muss und kann ja noch nicht konstruktiv regieren in irgendeiner Form. Und insofern spielt man ihr mit dieser Quantität vor allem der Taktung dieser Talkshows sehr in die Hände. Ich glaube, dafür gibt es auch jede Menge empirische Belege.
Stichwort Opferrolle. Die AfD wurde regelmäßig gezielt als, sag mal, Prügelknabe vom Dienst gesehen mit schlechtem Image. Und das spielte wiederum der Partei in die Hände. Die konnte sich sehr gut als Opfer dann stilisieren. Jetzt hat die AfD in diesem Fall, auch was die reine Redezeit betraf, sehr viel Raum bekommen. Das ist ja eigentlich auch dann eine Reaktion auf diese Kritik. Ich habe den Eindruck, man kann es den Medienkritikern auch irgendwie nicht recht machen.
Ja, aber dass sie besonders viel Redezeit bekommt, liegt ja in der Natur der Sache. Das ist halt dann der schrillste Clown in der Runde und der am auffälligsten agieren kann, auf den sich auch die meisten Erregungserwartungen richten. Und insofern werden natürlich besonders viele Fragen an ihn gestellt, während, sage ich mal, der abgewogene Experte nicht so entertainmentträchtig ist. Das liegt in der Logik dieses Formats. Das hat mit der Medienkritik eigentlich nichts zu tun. Also meine Empfehlung wäre ja, da weder hinzugehen in diese Talkshows, noch sie zu schauen weiterhin. Also man muss eigentlich dieses System austrocknen. Man müsste diesen Talkshow-Sumpf, um es mal so hart zu sagen, trockenlegen. Und das gelingt nur, indem man ihm insgesamt weniger Beachtung schenkt, auch über die sozialen Medien, über Twitter. Es kommt ja noch dazu, dass diese Talkshows in den Tageszeitungen zum Teil rezensiert werden wie Theateraufführungen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum Beispiel, die macht das regelmäßig, auch online. Und damit bekommt das Ganze ja noch mehr Gewicht. Und das ist insgesamt für die Temperatur der gesellschaftlichen Debatte kein guter Zustand.
Talkshow-Sumpf trockenlegen, weil er insgesamt nichts zum politischen Diskurs beiträgt.
Genau, also ich habe gar nichts gegen harte Auseinandersetzungen im Fernsehen, gegen, sage ich mal, taffe Interviews. Da eignet sich wahrscheinlich das Einzelinterview doch besser als so eine Diskussionsrunde. Es gab ganz alte Formate wie den internationalen Frühschoppen oder den Presseclub, wo natürlich auch erwartet wird, dass Argumente mit einer gewissen Schärfe vorgetragen werden. Aber das erscheint mir doch jetzt, also diese Formate in der ARD vor allem, wie Scripted Reality. Also jeder bekommt seine Rolle zugewiesen, die er auch nach Kräften erfüllt. Und die Politiker denken immer, sie müssten da auftreten, weil sich das direkt in Wählerstimmen ummünzt. Das stimmt natürlich nicht. Also solche Machtpolitiker wie Helmut Kohl oder Angela Merkel haben gerade darauf geachtet, nicht allzu häufig in solchen Runden zu sein oder gar nicht. Und natürlich haben sie gute Wahlergebnisse eingefahren. Also diese schale Gleichung müsste man den Politikern einmal beibringen, dass die Überpräsenz in solchen Sendeformen ihnen mittel- und langfristig politisch auch schadet.
Nicht mehr hingehen, weil Talkshows, wie sie jetzt sind, für die Berichterstattung und auch für die Bevölkerung keinen Mehrwert mehr haben. Mit dem Medienwissenschaftler Lutz Hachmeister habe ich über die Rolle von Talkshows in Bezug auf politische Berichterstattung gesprochen. Danke, Herr Hachmeister.
Bitte sehr.
Und lassen Sie mich der Vollständigkeit halber das geschluderte E hinzufügen. Uwe Junge natürlich. Rechtsextremismus und rechte Gewalt haben zugenommen. Der Jahresbericht des Verfassungsschutzes hat das belegt und auch die Bedrohung von Journalistinnen und Journalisten hat zugenommen. Hassbriefe, Hate Speech, Shitstorms. Eine Stadt, in der Drohungen von rechts gegen Medien nichts Neues sind, das ist die Stadt Dortmund. Nun hat das Studio des Westdeutschen Rundfunks dort einen Brief mit weißem Pulver erhalten. Stefan Fries berichtet.
Die Briefe gingen an zwei Journalisten, die über Rechtsextremismus und das Umfeld berichten. Einer davon war an das WDR-Studio Dortmund adressiert, wo einer der Reporter arbeitet. Er berichtet über die Neonazi-Szene in Dortmund und hatte schon öfter Drohungen erhalten. Der zweite betroffene Journalist bearbeitet ein ähnliches Themenspektrum. Er bekam den Brief nach Hause. Die Feuerwehr hat das weiße Pulver aus beiden Briefen untersuchen lassen. Das Ergebnis? Es handelt sich um Backpulver. Allerdings sollte wohl der Eindruck erweckt werden, dass es sich um Gift handelt, etwa um Anthrax, ein Nervengift, das auch als Milzbrand bekannt ist. In den USA wurden in den letzten 10 Jahren immer wieder Briefe mit weißem Pulver an Politiker und Journalisten geschickt, bei denen dieser Verdacht bestand. Auf der Rückseite der Briefe in Dortmund war laut WDR als Absender ein antifaschistisches Recherchenetzwerk angegeben, vermutlich als Ablenkungsmanöver. Die Polizei sieht in den Briefen eine Bedrohung und Einschüchterungsversuche gegenüber den Journalisten. Ein Polizeisprecher sagte dem WDR, sie würden alles versuchen, den Verursacher der Briefe ausfindig zu machen. Die Sonderkommission Rechts habe die Ermittlungen übernommen.
Stefan Fries über die Briefe mit weißem Pulver ans WDR-Studio Dortmund. Grenzen zu Hauptsache uns geht's gut, bitte nicht zu viel von dieser Solidarität. Selten ist das Wort Protektionismus so oft gefallen wie in den letzten Monaten. Das gilt für die USA und ihr politisches Verhalten der Welt gegenüber, Donald Trump sei Dank. Aber das gilt auch für viele europäische Länder, Ungarn, Polen. Was die Flüchtlingspolitik betrifft, sicher auch Italien und Griechenland. Umso wichtiger ist da das Argument für Europa, für Gemeinsamkeit, das Argument für Austausch und für das jeweilige Verständnis. Der renommierte deutsch-französische Journalistenpreis erinnert an diese gemeinsamen Werte und erinnert an das hohe Gut der Pressefreiheit. Gestern ist der Preis in Paris verliehen worden. Jürgen König hat sich im Publikum das angesehen.
Es war Armin Laschet, der deutsche Bevollmächtigte für die kulturellen Beziehungen zu Frankreich, der in seiner Gastrede die Notwendigkeit eines kritischen Qualitätsjournalismus kurz und bündig auf den Punkt brachte.
Wir haben uns angewöhnt in den letzten 70 Jahren, dass vieles gesichert ist. Die Demokratie, die Pressefreiheit, der Antisemitismus geächtet, Europa gesichert. Und wir sind plötzlich wieder in Zeiten, wo alles wieder in Frage steht.
Wie sehr alles wieder in Frage steht, sei täglich mit Händen zu greifen.
Die sagen, mein Land first oder nationalistisch argumentieren, sind auch oft die gleichen, die Pressefreiheit einschränken, die gegen Fremde, gegen Minderheiten, auch gegen Juden wieder öffentlich Position beziehen. Und in dieser Stimmungslage ist es, glaube ich, wichtig, dass wir einen Qualitätsjournalismus haben, der in einer Zeit von Filterblasen, Verzerrungen, Fake News objektiv berichtet.
6 Preise wurden verliehen an Autorinnen und Autoren, deren Arbeiten, wie es die Jury nannte, zum besseren Verständnis von gesellschaftlichen Zusammenhängen in Deutschland, Frankreich und Europa beitragen. Sie gingen an Caroline Gillet, Kirsten Esch, Lena Kampf und Caroline Diller sowie an Studierende der Universität Straßburg. Die Themen der Beiträge reichten von der unrühmlichen Rolle eben dieser Straßburger Universität in der Nazizeit, über sexuelle Belästigung im Europaparlament, die Auswüchse industriell betriebener Landwirtschaft bis hin zum Aachener Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit. Mit dem großen deutsch-französischen Medienpreis wurden Beate und Serge Klarsfeld ausgezeichnet für ihre Zivilcourage, für ihr anhaltendes Engagement für Gerechtigkeit und Menschenrechte und gegen Antisemitismus und Rassismus, kurz für ihr Lebenswerk. Serge Klarsfeld nutzte die Gelegenheit, für ein neues, ein erweitertes Bild von Europa zu werben. Wir haben jetzt bald 75 Jahre Frieden in Europa, aber davor hat es innerhalb von 70 Jahren 3 Kriege zwischen Frankreich und Deutschland gegeben. Aber diese Zeit ist vorbei. Der Nationalismus wurde überwunden. Deshalb sind gerade diese beiden Länder so wichtig für die Entwicklung Europas. Eines Europas vom Atlantik bis zum Ural und vielleicht auch darüber hinaus. Dostojewski, Gogol und andere, sie gehörten zu Europa. Deshalb müssen wir ein Europa bauen, zu dem eines Tages auch Russland gehört. Und dieses Europa muss ein Modell sein für die ganze Welt. Für den Journalismus von heute, wie für die Gesellschaft überhaupt, sei es eine der größten Herausforderungen, jungen Leuten Medienkompetenz zu vermitteln, sagte im Rahmen einer Diskussion Sabah Nur Shima von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main.
Was vorher nicht der Fall war, ist diese Masse an Informationen, die inzwischen Jugendliche haben. Stichwort Fake News ist heute schon gefallen, Lügenpresse, der Hang nach Verschwörungstheorien, die sehr viel mit dem Thema Antisemitismus zu tun haben. Also sehr viele klassische antisemitische Ideen. Es gibt eine Elite, die über uns herrscht. Also das sind sozusagen Ideen, die Jugendliche heute sehr früh schon mitbekommen, indem sie, wie gesagt, in ihren sozialen Netzwerken unterwegs sind. Und der Hass gegen marginalisierte Gruppen, also gegen Schwarze, gegen Muslime, gegen Juden und so weiter und so fort. Rassismus ist viel salonfähiger geworden und deshalb stellen wir fest, naja, man muss viel drastischer was dagegen tun. Das ist viel offener geworden.
Nur was das sein könnte, dieses drastischere Vorgehen, darauf gab auch dieser Abend keine Antwort.
Mehr Austausch gegen Hass und Ausgrenzung. Jürgen König berichtete über den Deutsch-Französischen Journalistenpreis.
Medias Res. Drei Fragen an.
Ja, mein Name ist Peter Eisenberg. Ich bin beruflich Sprachwissenschaftler gewesen und habe vor allen Dingen an der Freien Universität, an der Universität Hannover und nach der Wende an der Universität Potsdam gearbeitet. Wichtig ist vielleicht noch, ich bin Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.
Was läuft gut in den Medien?
Dass die Vielfalt mit der Personen und Institutionen sichtbar gemacht werden, in der Gesellschaft zugenommen hat. Und da ist der Deutschlandfunk auch lobend zu erwähnen in dem Punkt.
Was läuft schlecht in den Medien?
In den Medien läuft schlecht, dass man nicht immer das wiederfindet, was man von sich gegeben hat. Das wird teilweise durch Kürzung entstellt. In der Presse ist es ganz schlimm, mit Unterschieden, ja. In der FAZ immer noch am wenigsten, aber im Rundfunk kann das auch schon passieren.
Und bei Ihnen?
Wenn es der Wahrheitsfindung dient, um mal einen berühmten Zeitgenossen zu zitieren, bin ich sofort dabei. Ich denke schon, dass die Wissenschaft verpflichtet ist, so gut es geht, das, was sie für wichtig hält, auch in den Medien an die Bevölkerung rüberzubringen, wie man sagt. Die Pflicht haben wir und die müssen wir auch wahrnehmen. Insofern bin ich mir mit den Medien auch einig.
Der Sprach- und Grammatikexperte Peter Eisenberg. Und lassen Sie uns noch kurz beim Thema Sprache und deren Bedeutung bleiben. Uns ist da heute das Verb wählen aufgefallen. Kommt aus dem Mittelhochdeutschen und weist bekanntlich in seiner Bedeutung auf den Umstand hin, dass man zwischen zwei oder mehreren Möglichkeiten sich entscheiden kann. Insofern ist die morgen anstehende Wahl des Intendanten beim NDR zumindest keine Wahl im wörtlichen Sinne, denn zu dieser Wahl stehen nicht mehrere Kandidatinnen und Kandidaten. Es stehen nicht zwei Bewerber, sondern es steht genau einer. Joachim Knuth nämlich, das hat der NDR-Verwaltungsrat entschieden und damit für einiges Stirnrunzeln gesorgt. Stichwort Transparenz und Hinterzimmergekungel. Axel Schröder kommentiert.
Es ist wie immer bei Wahlen, zu denen nur ein einziger Kandidat antritt. Sie sind erstens fürchterlich langweilig bis überflüssig, eine Akklamation würde reichen. Zweitens wecken sie Zweifel daran, ob der Kandidat tatsächlich auf demokratische Art und Weise ohne Hinterzimmer gekungelt zu seinem Amt gekommen ist. Insofern ist das Prozedere der morgigen Intendantenwahl beim Norddeutschen Rundfunk gleich doppelt ärgerlich. Einen Wettstreit mehrerer Kandidatinnen und Kandidaten um die besten Ideen für die Zukunft des drittgrößten öffentlich-rechtlichen Senders hat es nicht gegeben. Und Joachim Knuth schadet dieser überflüssige Wahlzirkus mehr, als dass er ihm nützt. Dabei ist klar, Knuth ist durch seine jahrzehntelange Erfahrung tatsächlich ein Kandidat, der überzeugt. Seit 1985 arbeitete er zunächst als Redakteur für den NDR, wurde dort 2008 Hörfunkdirektor. 2 Jahre lang leitete er die ARD-Hörfunkkommission und ist einer der Initiatoren des Deutschen Radiopreises. Auch hausintern gibt es wenig Kritik, aber viel Lob für Joachim Knuth, der seit Anfang Juli schon stellvertretender Intendant ist. Klar ist auch, rein rechtlich lässt der Rundfunkstaatsvertrag die Nominierung eines einzigen Anwärters durchaus zu. Allerdings dürfte dem für die Kandidatenkür zuständigen Verwaltungsrat des NDR der hausinterne Widerstand gegen das geplante Wahlprozedere nicht entgangen sein. Im Redaktionsausschuss fühlten sich viele überrumpelt. Im Intranet forderten sie eine echte Auswahl an Kandidaten und ein transparentes Verfahren, wie es in anderen Sendern längst zum Standard gehört. Beim SWR gingen bei der letzten Intendantenwahl 5 Männer und Frauen an den Start und warben für ihre Ideen und Konzepte. Vielleicht schaut sich der NDR dort für die nächste Wahl etwas ab. Am Ende würden mehr Transparenz und eine Wahl mit mehreren Bewerbern, gar das Modell der Stellenausschreibung, auch dem Ansehen der öffentlich-rechtlichen Sender guttun. Dass dort in Hinterzimmern gekungelt wird, ist eine oft geäußerte Kritik am beitragsfinanzierten Rundfunk. Der NDR gibt diesen Vorwürfen mit der Intronisation von Joachim Knuth nur neue Nahrung.
Die NDR-Wahl des neuen Intendanten kommentierte Axel Schröder. Andreas Stopp ist im Studio, Medias Res im Dialog, die morgige Sendung. Die Uwe-Junge-Debatte hatten wir eben schon, aber die andere Frage, die der Sinnhaftigkeit von Talkshows, das könnte auch was für Sie morgen sein.
Ja, es war sehr spannend, was der Medienwissenschaftler Lutz Hachmeister da gerade gesagt hat in der Sendung. Er ist sehr hart ins Gericht gegangen mit diesem Format Talkshow. Es gäbe zu viele, hat er gesagt. Es geht darin um Pseudopolitik, also eigentlich nur um eine Simulation der Politik. Und es sei fast eine Art Scripted Reality, weil die Redaktion ja sehr gerne die Rollen der Gäste vorher dann schon mal festlegt und jeder sich dran zu halten hat. Und fand ich auch interessant die Formulierung, der schrillste Clown in der Runde, der bekäme dann also auch die meisten Fragen, weswegen es zu diesem Phänomen da jetzt eben auch gekommen ist. Ja, und er empfiehlt, da sollte eigentlich keiner hingehen. Da meint er die Politikerinnen und die Politiker.
Der Sumpf müsse trockengelegt werden.
Ja, ganz scharf eigentlich ausgedrückt. Und wir sollten es als Zuschauer eigentlich auch gar nicht sehen. Das hat er auch gesagt. Und daher meine Frage an Sie, meine Damen und Herren. Zu viel Gesprächssendungen im deutschen Fernsehen. Wären Sie mit weniger Talkshow zufrieden? Das Plädoyer nochmal von Lutz Hachmeister. Weniger Beachtung schenken diesem Format. Sind Sie seiner Meinung oder sind Sie anderer Meinung? 0221 345 3451, das ist die Telefonnummer ab sofort.
mediasres-dialog@deutschlandfunk.de ist die Adresse. Danke, Andreas Stopp.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ich bin Susanne Michalk, ich bin die Deskchefin bei der Lausitzer Rundschau in Cottbus. Und wir beschäftigen uns in der morgigen Ausgabe mit einem Thema, das vielen Menschen hier sehr nahe geht, da wir auch eine waldreiche Gegend sind. Wir haben herausgefunden, dass etwa jeder 5. Waldbrand mit Absicht gelegt wird. Wir hatten gerade auch erst einen Fall, dass ein Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr überführt worden ist als ein Brandstifter. Und wir packen dazu eine Geschichte über einen Mann aus Kolkwitz, der bei dem Großbrand in der Lieberoser Heide im Einsatz war, fast 2 Tage ununterbrochen im Einsatz, um diesen Waldbrand auf dem Gelände eines ehemaligen Truppenübungsplatzes löschen zu helfen. Wir haben versucht, von ihm zu erfahren, was macht das eigentlich mit einem Feuerwehrmann, wenn er zwischen seiner Arbeit, dem Job, der Familie und diesen freiwilligen Einsätzen pendelt. Und was macht es mit ihm, wenn er dann eben auch hört, dass der eine oder andere Kamerad tatsächlich auch zündelt?
Und da bleibt mir am Ende noch, Sie auf 2 Sachen hinzuweisen. Einmal der Büchermarkt, gleich im Anschluss mit Gesa Funk am Mikrofon. Und natürlich Medias Res im Dialog morgen 15:35 hier im Deutschlandfunk mit Ihrer Beteiligung. Das war's von uns, Medias Res. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.